Es ist gesagt worden, dass Herzog Leto alle auf Arrakis herrschenden Gefahren ignorierte, dass er kopflos in die aufgestellte Falle lief. Wäre es nicht eher möglich, dass sein ständigen Todesgefahren ausgesetztes Leben ihn so gefangen nahm, dass die Erhöhung einer Gefahrenintensität für ihn einfach nicht mehr vorstellbar war? Oder ist es möglich, dass er bewusst einen Opfergang antrat, um seinem Sohn ein Leben ohne Schwierigkeiten zu ermöglichen? All diese Eindrücke können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Herzog nicht leicht zu narren war. Aus Bemerkungen zur Familie des Muad'Dib von Prinzessin Irulan.
Herzog Leto Atreides lehnte an der Brüstung des Landekontrollturms außerhalb von Arrakeen. Der erste Mond, eine leuchtende Silbermünze, hing voll am nächtlichen Himmel des südlichen Horizonts. Darunter schimmerten die Klippen des Schildwalds wie bizarre Gletscherformationen durch eine Nebelwand. Links von ihm strahlten die Lichter der Stadt. Gelb, weiß, blau. Er dachte an die Proklamationen, die jetzt an allen öffentlichen Plätzen des Planeten ausgehängt wurden und seine Unterschrift trugen. Unser erhabener Imperator hat mich dazu ausersehen, Arrakis zu übernehmen und alle herrschenden Streitigkeiten zu beenden. Der rituelle Formalismus dieser Worte erfüllte ihn mit Einsamkeit. Wer würde sich schon von diesen lächerlichen Phrasen beeinflussen lassen? Ganz bestimmt nicht die Fremen. Und erst recht nicht die kleinen Häuser, die den Binnenhandel von Arrakis kontrollierten. Und die bis zum letzten Mann auf der Harkonnenseite standen. Sie haben versucht, meinen Sohn zu ermorden. Er konnte seine Wut nur mühsam beherrschen. Von Arrakeen her tauchten die Lichter eines herankommenden Fahrzeugs auf. Möglicherweise war es der Wagen, der Paul brachte. Eine ärgerliche Verzögerung, obwohl er wusste, dass es nur an den Sicherheitsvorkehrungen gelegen hatte, die Havards Leutnant einzuhalten hatte. Sie haben versucht, meinen Sohn zu ermorden. Als wollte er die pochende Wut aus dem Kopf vertreiben, schüttelte Leto Atreides den Kopf. Er sah auf das Landefeld hinaus, wo 5 seiner eigenen Fregatten wie monolithische Figuren aufgereiht standen. Besser eine Verzögerung als... Er erinnerte sich daran, dass der Leutnant ein fähiger Mann war. Er würde ihn bald befördern, das gebot die Loyalität. Unser erhabener Imperator. Er wünschte sich, die Einwohner dieser verstaubten Garnisonsstadt könnten den Brief sehen, den er an seinen edlen Herzog geschickt hatte. Er war voll mit verächtlichen Anspielungen auf die verschleierten Männer und Frauen. Was kann man schon von diesen Barbaren erwarten, die offenbar der Meinung sind, nichts im Leben sei wichtiger als die Ablehnung der einer Ordnung unterworfenen Sicherheit der Frau Freluches? Es wurde ihm plötzlich bewusst, dass es in diesem Moment sein größter Wunsch war, alle Klassenunterschiede zu beseitigen und sich nie wieder mit dieser tödlichen Ordnung zu beschäftigen. Er hob den Kopf, sah zu den Sternen auf und dachte: Um eines dieser kleinen Lichter kreist Kaladan. Aber ich werde meine Heimat nie wiedersehen. Die Einsamkeit und das Heimweh erzeugte Schmerzen in seiner Brust. Er hatte das untrügliche Gefühl, dass diese Pein nicht aus ihm selbst kam, sondern von Kaladan aus bis zu ihm herüberdrang, und zweifelte daran, dass er fähig war, in Arrakis jemals seine Heimat zu sehen. Aber ich darf mir nichts anmerken lassen, dachte er, allein schon wegen des Jungen. Wenn er jemals eine Heimat haben soll, muss es diese sein. Auch wenn Arrakis für mich die Hölle ist, durch die vor meinem Tod ich noch zu gehen habe, er soll das hier finden, was ihn inspiriert. Irgendetwas muss es hier für ihn geben. Eine Welle von Selbstmitleid, für die er sich selbst schämte, überkam ihn, und nicht ohne Grund fielen ihm 2 Zeilen eines Gedichtes ein, das Gurney Halleck ihm oft vorgetragen hatte. Meine Lungen schmecken den Wind der Zeit, der weht über gefallenem Sand. Nun, Gurney würde hier große Mengen gefallenen Sandes finden. Das zentrale Ödland hinter den mondbeschienenen Klippen bestand aus Wüste, kahlen Felsen, Dünen und wehenden Staubfontänen. Eine unkartografierte, trockene Wildnis, an deren Rand es da und dort einige Fremen gab. Wenn überhaupt jemand in der Lage war, für die Zukunft der Atreides zu garantieren, dann sie. Vorausgesetzt, die Harkonnen hatten nicht auch sie mit dem schleichenden Gift der Korruption verseucht. Sie haben versucht, meinen Sohn zu ermorden. Das Geländer gegen das Leto Atreides lehnte, vibrierte plötzlich. Stahlschotten klappten herab, um die Aussichtsterrasse vor den Feuerstrahlen der Triebwerke zu schützen. Die Fähre landet wieder, dachte er. Zeit hinunter und an die Arbeit zu gehen. Er ging zu den Treppenstufen hinüber und bemühte sich, so kühl wie möglich zu wirken, damit niemand bemerkte, in welcher Gefühlsverfassung er wirklich war. Sie haben versucht, meinen Sohn zu ermorden. Die Männer trafen bereits vom Landefeld her ein, als er den verqualmten Aufenthaltsraum betrat. Sie trugen ihre Raumsäcke auf den Schultern und begrüßten sich mit der Lautstärke von Soldaten, die soeben aus dem Urlaub zurückgekommen sind.
»Hey, das ist ein Gefühl und ein Galoschen, was? Das nennt man hier Schwerkraft, Mann. Wie viel Gravos haben wir denn hier? Fühlt sich nach mächtig viel an. Na komm, sind nur 9/10 von einem richtigen G.«
Ein Durcheinander von Worten erfüllte den Raum.
»Hast du das Kaff da unten schon in Augenschein genommen? Da frage ich mich direkt, wo die ganze Beute geblieben ist, die man da rausgepresst hat.«
»Das haben die Akonnen alles auf die Seite geschafft.«
»Ich wäre für eine heiße Dusche und ein weiches Bett.«
»Hast du das noch nicht mitgekriegt, du Depp? Hier gibt's keine Duschen und deinen Arsch musst du mit Sand abwischen.«
»Hey, der Herzog!« Als der Herzog den Raum betrat, herrschte plötzlich absolute Stille. Gurney Halleck, der im Mittelpunkt der Menge stand, den Raumrucksack über den Schultern und das Balisett in der Hand, sah ihn an. Er hatte lange Finger und große Daumen, die sich ungeheuer schnell bewegen konnten, wenn es darum ging, die 9 Saiten des Instruments zum Schwingen zu bringen. Der Herzog musterte Halleck. Er fühlte sich von der Hässlichkeit dieses Mannes, von seinem scharfen Blick, der Glas zum Zerspringen bringen konnte, angezogen. Ein Mensch, der außerhalb der Frau Freluches stand und doch jeder ihrer Vorschriften gehorchte. Wie hatte Paul ihn noch genannt? Gurney der Tapfere. Gurneys wuscheliges Haar zog sich über mehrere öde Flächen seines Kopfes dahin. Sein großer Mund hatte sich zu einem freundlichen Lächeln verzogen und die Narbe, die eine Inguin-Peitsche hinterlassen hatte, schien mit eigenem Leben erfüllt. Er strahlte eine schulterklopfende Herzlichkeit aus, als er auf den Herzog zuschritt und sich verbeugte.
»Gurney«, sagte Leto.
»Milord«,
Gurney deutete mit dem Balisett auf die im Raum verstreut stehenden Männer.
»Dies sind die Letzten. Ich wollte eigentlich mit der ersten Welle kommen, aber wie Sie befehlen, Milord.«